Es ist ja sehr bewegend, was Menschen so im Detail alles glauben. Vor einiger Zeit gehe ich zur Fußpflege, weil ich zwei Warzen unter einem Fuß habe. Da eine und da eine. Und dann läuft man dann irgendwann immer so, weil das so weh tut, weil das so drückt. Und dann probiert man Pflaster A oder B. Also meine Frau macht mir einen Termin bei der Fußpflege. Ich komme dahin und sie sagt, ach, das ist ja kein Hühnerauge, das ist eine Warze. Aber momentan haben wir eine gute Mondphase. Ich kann die mal besprechen, dann sind die weg. Ich sage, das lassen wir mal lieber. Die war fels, die sagt, das funktioniert auch. Ich sage, das mag ja alles sein, aber das will ich nicht. Ich bin Pastor und ich glaube an was anderes. Und eigentlich habe ich gedacht, am Schluss des Gottesdienstes frage ich mal zwei, die für mich beten, dass der Herr sie wegtut und nicht irgendwas Obskures, was an der Mondphase abhängig ist. Menschen glauben manche ganz komische Sachen und manchmal denke ich mal, ist es auch für uns Christen so. Ich kann mich daran erinnern, wie wir noch in Frohnau gewohnt haben, da gab es einen Hauskreis bei uns. Und Marianne und ich, wir lagen schon abends im Bett, es war warm, die Fenster waren noch offen. Der Hauskreis hatte unten zu Ende gemacht und dann standen eine ganze Menge von den Frommen unten vor der Tür. Und die waren sich dann darüber unterhalten, unter welchem Sternzeichen man geboren ist, damit man dann ganz besonders gute Ehen davor herbringen kann. Ich bin ja fast aus dem Fenster gesprungen. Aber ich dachte, so sind wir manchmal. Wir denken an alles Mögliche Obskure und gehen in der Regel wenig zu der Schrift zurück, was eigentlich da ist. Und ich will mich heute mit euch an so ein Thema wagen, das ich mit Sicherheit in diesem Gottesdienst nicht erschlagen kann, aber zum Nachdenken weiter anregen will. Nicht, was irgendwelche Fußpflegerinnen sagen oder was irgendwelche Leute meinen, die mit Sternzeichen umgehen, sondern dass wir lernen, in der Schrift zu forschen, wie es sich verhält. Weil die Schrift ist unser Maßstab. Und wenn dann der Heilige Geist kommt und uns die dann noch auslegt, ja wunderbar, da kann ich dann richtig drin aufgehen. Also ich packe heute mal ein sehr interessantes Thema ein, weil darüber haben wir uns als Älteste dann auch unterhalten. Wir haben gedacht, wir müssen ein paar Predigten halten über die sogenannten Ich-Bin-Aussagen in der Bibel. Im Johannesevangelium, ja, 7-mal kommt es ja vor, in der Bibel kommt es öfters vor. Und das erste Mal, wo das Ich Bin vorkommt, ist eigentlich, wie Jesus, wie Gott sich vorstellt bei Mose. Aber ich hatte erst noch mal sowas hier, prüfet alles, auch das, was ich jetzt so sage. Und das Gute behalten. Ja? Also, wenn ihr nach dem Gottesdienst rausgeht und fragt, wie die Fußpflegerin heißt, dann habt ihr was Falsches behalten. Also das dachte ich so. Und ich möchte mit euch zu den Ich Bin-Sachen gehen. Ego-Eimi, so steht's geschrieben im Neuen Testament. Und das erste Mal, wo sich Gott so vorstellt, so nebulös eigentlich, ist bei Mose im Dornenbusch. Da brennt dieser Dornenbusch und er fragt, wer bist du? Und dann kriegt er gesagt, ich bin der Ich Bin. Ich bin. Ja, was kannst du damit anfangen? Ich bin, wer ich bin, so stehe ich hier vorne, da könnt ihr gar nichts mit anfangen. Also muss man das an irgendwas festmachen. Und in dieser Phase beim Dornenbusch erklärt Gott auch so einen Teil. Er macht so ein klein wenig die Tür auf und zeigt, wie das Ich Bin zu verstehen ist. Er sagt, ich bin derjenige, der sich mit der Not der Sklaven eins macht. Ich habe euch ja oft erklärt, das Wort, das dort gebraucht wird, ist das Wort Yada. Und das gebraucht man, Adam erkannte Eva. Und Gott sagt an dieser Stelle, ich bin ja, da mit meinem Volk, das in der Sklaverei ist, das gibt mir Hoffnung für uns. Ich bin derjenige, nicht ein Gott, der oben ist, sondern ein Gott, der ganz intime Beziehungen mit den Nöten der Menschen auf dieser Welt trägt. Und dann erklärt er noch ein bisschen weiter. Und er erklärt, ich bin nicht nur damit eins, dass ich damit leide, mit heule, dass es mir durchgeht, sondern ich will sie rausführen, ich will sie in die Freiheit tun. So bin ich, ich bin. Und wenn man den Wortstamm, da wird Aaron sicher mehr drüber sagen können, der dem Hebräischen dann mächtig ist, das Ich Bin lässt sich mit dem Wort Jahwe im Wortstamm zurückführen, habe ich gelesen. prüfet alles. Ja, aber da wollte ich nicht hin. Ich möchte mit euch dann ins Neue Testament gehen und eine der interessanten Stellen heraussuchen, die mich natürlich beschäftigen, weil in den letzten 3 Monaten sind 3 Wegbegleiter von uns mit in die Erde gelegt worden. Gerda, Gerhard und in dieser Woche auch noch Leni. Und dann stellst du als Pastor fest, du stehst ganz kühn am offenen Grab, guckst da runter und sagst, okay. Drehst dich zur Trauergemeinde rum und haust dann raus, ich glaube an die Auferstehung. Meine ich das so? Glaube ich das wirklich? Und dann schaue ich da rein und mein ganzer Ingenieurverstand sagt, das ist unmöglich. Da kommen die Maden und vielleicht werden in 2000 Jahren irgendwelche Leute was ausgraben und überlegen, wem die Knochen gehörten, die sie gefunden haben. Mein ganzes logisches, griechisch geprägte Denken sagt, unmöglich, unmöglich. Und dann kommt Gott und er erklärt mir was ganz anderes. Und ich möchte euch deswegen in so eine Geschichte hineinnehmen. Na, ich habe noch so ein paar Sachen, wie wir Menschen dann so unterwegs sind, ob wir es glauben oder nicht. Ja, so werden Denkmäler gesetzt oder einfachere Sachen. Oder ganz weit früher gab man den Toten immer noch einen sogenannten Karunzpfennig in den Mund und hat sie damit beerdigt, damit sie dem Fährmann bezahlen konnten auf dem Weg zur Ewigkeit. Ist interessant, was wir Menschen uns alles ausdenken in der Sache, ja. Aber ich möchte mit euch zu der bekannten Ich-Bin-Geschichte hineingehen, und zwar die Geschichte von Lazarus. Hab mir überlegt, ob ich die erzählt aus der Sicht der Jünger. Die sagen, ah, Jesus, du bist mal wieder viel zu spät unterwegs. Beeil dich mal, dann schaffst du Lazarus noch zu heilen. Beeil dich. Und Jesus sagt, Moment, langsam, langsam. Das ist wichtig für euch, dass ich zu spät komme, damit euer Glaube wächst. Wir könnten das aus der Sicht von Martha erzählen, da kommen wir gleich noch zu. Oder Maria, die dann heulend zu ihm kommt und auch sagt, wärst du da gewesen? Und dann die Trauergemeinde, die ihn noch richtig zur Brust nimmt und die sagt, also gib mal Acht, du konntest die Blinden heilen, du konntest die Lahmen gehend machen. Und wo warst du, wo dein Freund in die Ewigkeit abgerufen worden ist? Ja, vielen Dank, Jesus, dich kann man auch knicken. Und dann könnte man natürlich aus der Sicht von Lazarus, da komme ich gleich noch drauf, die Geschichte erzählen, nicht? Der musste erst mal sterben. Naja, vielleicht hätte er dann heute hier stehen können, wenn er nicht nochmal gestorben wäre und hätte so die Jenseitserfahrung uns erzählt. Ob er in Abrahams Schoß gelandet wäre oder woanders, das wissen wir nicht. Wir können die Geschichte von Jesus Christus erzählen, da komme ich noch hin, oder ich kann sie einfach nur lesen. Und ich nehme wenige Bibelstellen aus dieser Geschichte heraus, und zwar, wo Jesus der Martha sagt, ich bin die Auferstehung, da kommt das ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Es ist interessant, wenn wir die Ich-Bin-Geschichten betrachten. Im Neuen Testament machte Jesus immer mit einer realen Anekdote deutlich. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, danach kommt die Speisung der Menschen mit der Brotvermehrung und den Fischen. Also jede Ich-Bin-Geschichte hat eine Erklärung, wie am Anfang bei Mose. Auch die weniger bekannte Ich-Bin-Sache, du hattest ja vorhin schon, wie Jesus übers Wasser geht und die Jünger alle Angst haben, dann sagt er, ich bin. Schreiben die Übersetzer dahin, aber da steht dieses griechische Ich bin. Da erklärt er, ich bin Gott, ich kann auch über Wasser gehen. Es hat immer eine deutliche Erklärung, dass das Ich Bin nicht im luftleeren Raum stehen bleibt. Und auch hier, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, er dokumentiert das nachher, indem er Lazarus zum Leben zurückruft. Aber an dieser Geschichte müssten wir jetzt einige Punkte so festmachen können. Und zwar habe ich gedacht, ich gehe mit euch drei Fragen an dieser Geschichte durch. Ich versuche, die nur kurz anzureißen, weil, wie gesagt, wenn wir ein bisschen tiefer gehen wollten, müsste ich ein Bibelseminar machen. Möchte ich aber den Sonntagsgottesdienst nicht zu nutzen, um eine Bibellehre zu haben. Die wenigsten haben die Bibeln dabei und die wenigsten gucken jetzt im Handy nach, ob das auch wirklich stimmt, was ich hier an die Leinwand projiziere. Wir sind eine zuhörende Gemeinde und nicht eine mitlesende, nicht? Eigentlich müsste ich jeden Frommen am Eingang erstmal fragen, hast du die Bibel dabei? Sagt er, ja, mein Handy, okay, dann ist ja gut. Also drei Fragen habe ich. Gibt es überhaupt eine Auferstehung der Toten? Und wann und wie geschieht die Auferstehung? Und die entscheidende Frage, bin ich dabei? Wenn es die gibt, nicht? Also eine ganz wichtige Angelegenheit. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe mit euch erstmal die erste Frage an. Jetzt müsste es schon gehen. Gibt es überhaupt eine Auferstehung der Toten? Ich gehe mit euch nach Thessaloniki. Die Leute damals, so um die 50 bis 60, 65, 66, 67, 80, 69, nee, 68 ging ja nicht, da ist Paulus ja gestorben, muss vorher gewesen sein. Die lebten in der Naherwartung, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder und dann kommen wir zu ihm. Da hatten sie sich bekehrt und haben gesagt, ja, dem wollen wir folgen. Und dann kam Verfolgung, dann kam Not und Schwierigkeiten und einige, die mit der Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, unterwegs waren, die waren gestorben. Große Fragestellung. Was ist dann mit diesen Leuten? Und dann haben sie die theologische Frage, ich nehme an, zu Paulus geschrieben. Die waren richtig in Unruhe. Was passiert mit denen, die vor uns gegangen sind? Was passiert mit uns, wenn Jesus nicht zu meinen Lebzeiten wiederkommt? Was ist dann mit uns? Und dann schreibt Paulus ihnen Folgendes. Ich will euch aber, Brüder, die waren noch nicht so gendermäßig unterwegs, nicht in Unwesenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir das wirklich glauben, Klammer auf, von Paul zugesetzt, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Hammermäßige Sache für Menschen, die absolut in der Unruhe sind. Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Was passiert mit mir, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Paulus lässt gar keinen Zweifel dran, weil Jesus auferstanden ist. Deswegen wird's geschehen. Und ich habe gedacht, darüber müssen wir einen Moment nachdenken. Deswegen werde ich einen kleinen Videoclip einspielen, der uns das nochmal musikalisch ein Stückchen weitergibt.
They called him Jesus. He came to love. It's hard to sing and snot and bawl at the same time. Heal and forgive. He bled and died. Sing it. To buy my pardon. An empty grave. An empty grave is there to prove.
Das leere Grab beweist, mein Herr Jesus lebt. Weil er lebt, werde ich ihn sehen. Weil er lebt.
All fear is gone.
Weil ich weiß, er hält die Zukunft in der Hand. Glaube ich zutiefst, weil das war die Frage, wie Martha zu Jesus kam und absolut am Ende war, weil das, was sie getragen hat an Beziehung zu Lazarus, das war in einem Augenblick weg und dann kommt Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung, die Auferstehung läuft über mich, ich bin da, glaubst du das? Das war die Frage. Da kommen wir nachher noch zu. Wie kann ich sicher sein, dass es wirklich so ist? Because he lives. Das Grab ist leer, er ist auferstanden und er lebt. Das ist die Botschaft. Und Paulus sagt das später nochmal im Römerbrief. Wäre er nicht auferstanden, so wäre unser Glaube sinnlos. Aber weil er auferstanden ist, können wir Hoffnung haben und leben. Ist das eine gute Nachricht? Hey, wir sind alle in 100 Jahren nicht mehr in dieser Kirche. Das kann ich euch jetzt schon prophetisch sagen. So weit bin ich prophetisch unterwegs. Einige werden früher oder später gehen. Und vielleicht werde ich bei dem einen oder anderen auch noch am Grab stehen, weil ich entweder die Erde noch da reinwerfe oder eine Blume oder sonst was. Ich werde vielleicht da stehen und runtergucken. Und dann möchte ich wie bei Leni sagen, ich weiß, ich werde dich wiedersehen. Ich weiß, ich werde dich wiedersehen, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt. Das ist die Botschaft. Wenn wir das heute behalten haben, ich glaube, wir geben dann mehr Energie rein, wie ich dieses Leben gestalte, als in Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, habe ich mal erzählt, wie wir unten vor der Küche standen und da waren ein, zwei von unseren Senioren, die waren sich unterhalten wegen Nahrungsergänzungsmitteln. Und als Ingenieur habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Mittelchen, weil ich denke, vieles ist in unseren Nahrungsmitteln drin, warum muss ich da noch mehr reinwerfen? Aber jetzt wusste ich, die eine Dame, die macht da ein kleines Geschäft mit, der Herr segne sie damit, gar kein Thema. Und dann druck's ich so rum. Als Pastor will man sich ja nicht festlegen, man will ja keinen verärgern. Wa? Und dann meinte der eine, na, ich weiß schon, was du denkst. Da sagt die andere, Moment, ich will in die Ewigkeit. Da sagt die andere, Moment, vorgedrängelt wird sich nicht. Versteht ihr? Wir klammern uns so sehr an das, was jetzt hier ist, damit die Schönheit und die Größe Gottes, die haben wir noch gar nicht richtig erfasst. Ich bin, sagt er, die Auferstehung. Die Frage ist natürlich, wie wird das Ganze funktionieren? Da schauen wir eben auch noch mal in diesen Texten, Moment noch mal rein. Weil da gibt es ja ganz viele Spekulationen drüber, wie das Ganze gehen wird. Das sagt er nämlich, Denn der Herr selbst wird er, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist das einzigste Mal in der Bibel, wo das Wort Entrückung vorkommt. Es kommt nicht einmal in der Offenbarung vor, das kommt nur an dieser Stelle. Und man könnte das genauso mit Rauben und Herausreißen übersetzen. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Aber wir alle sind ja so ein Stückchen weit groß geworden, oder wenn ihr so wie ich groß geworden sind, dann ist es die Sache, ich bin im Bus unterwegs und der Busfahrer ist fromm gewesen, zack, ist er nicht mehr da. Wer ist damit groß geworden mit diesen Sachen? Und plötzlich, ja, wird er verschwinden. Es ist, wie es ist. Als erstes werden die Toten auferstehen. Die Gräber werden sich auftun. Und wer da ein Bild für braucht, der sollte Hesekiel lesen, wenn die Knochen zusammenrücken, wenn die Knochen wieder mit Fleisch überzogen wird. Hochinteressante Geschichte, die prophetisch hier voraussagt, wie das in der Ewigkeit vonstatten geht. Und dann ist es für mich vollkommen egal, ob der Leib dann, ich sag's mal modern, recycelt wird von Leni, die im Grab vielleicht mit den sterblichen Überresten eine gute Nahrungsmittel für die Würmer gibt, die da verwest. Oder ob jemand, ich sag mal, in Dresden in der Bombennacht im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, wo man nichts mehr gefunden hat. Bei meinem Gott, der sagt, ich bin's, ist nichts unmöglich. Und ich lese in der Schrift, dass er uns einen neuen Leib geben wird, ohne Leid und Schmerz und Geschrei. Er ist ein Gott der Wiederherstellung. Wir recyceln unsere Plastikflaschen, aber er recycelt die gesamte Welt. Teil 1. Wie wird es geschehen? Das Zweite, er wird die Heiligen zu sich nehmen. Ihr kennt diese Geschichte von den Jungfrauen, die mit den Lampen dann wartet, die ihm dann entgegengehen. Weil wie ist der Herr Jesus denn in die Ewigkeit gegangen? Er wurde emporgehoben und was sagt der Engel in der Apostelgeschichte 1? Genauso wird er zurückkommen. Das heißt, wir, die wir übrig geblieben sind, wir werden ihm entgegengehen. Entgegengehen. Wir werden ihm begegnen. Und in die Luft, das könnte fast so übersetzt werden als der Atem eines Geliebten, dass ich ihm so entgegenkomme und sage, Herr Jesus, und dann geht's nicht in den Himmel, bitte achtet drauf und lest die Bibel, sondern es geht zurück zur recycelten Erde. Er wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen und Himmel und Erde wird eins sein. Wenn du da mal drüber nachdenkst, dann weißt du, du zischst nicht irgendwo ab in die Ewigkeit, ins Nirvana und zupfst dann wie der Münchner im Himmel eine Halleluja, ja, sondern du kommst mit allen seinen Heiligen, so steht's im Hebräerbrief, zurück auf diese Erde, um mit ihm zu gestalten. Das ist was Wunderbares. Und dann braucht's dann ganz bestimmte Bibelstellen, die das poetisch weitergeben, goldene Gassen, Perlentore, neues Jerusalem, dann reicht die Sprache nicht mehr aus, wie diese recycelte Welt dann aussieht. Und manchmal, wenn du Urlaub machst und gehst vielleicht in die Berge, na, ich will das noch persönlicher machen, ich bin eines Tages mal auf den Rigi gefahren, die Schweizer wissen das oben, Luzern, gehst du hoch auf den Berg, und guckst nach unten, dann siehst du die ganzen Seen unten liegen, Zugersee und. Ich will die, sonst Max, bevor ich dann was Falsches sage. Aber dann siehst du, guckst du runter, 600, 800 Meter, vielleicht sind es auch 1000 nach unten, siehst die wunderbare Schweizer Landschaft. Da liegt noch nicht mal Müll auf der Straße, aber siehst du von da oben sowieso nicht. Und dann drehst du dich rum und siehst hinter dir die schneebedeckten Alpen. Ich habe manchmal gedacht, da müssten wir irgendwelche arroganten Politiker 2 Stunden alleine stehen lassen. Dass sie wissen könnten, wie klein sie eigentlich in der Größe Gottes sind. Aber du kriegst eine Idee, welche Schöpfung Gott hat. Welche Schöpfung Gott hinterlassen hat. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt wird diese Schöpfung recycelt. Was für ein Ding. Und du wirst dabei sein, wenn du mit ihm unterwegs bist. Da komme ich ja gleich noch zu. Ist das so ein Ding? Ich glaube, ich habe noch eine weitere Bibelstelle, die parallel dazu gelesen werden sollte, aus 1. Korinther 15, was man ja oft auf dem Friedhof dann nochmal vorliest, was ich gerade so gesagt habe, wo Paulus den Korinthern dann sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, nicht weiter sagen. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, was ich gesagt habe. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Also ich grüße jetzt alle, die mit irgendwelchen Rückenschmerzen unterwegs sind, die irgendeine Warze unterm Fuß haben, die irgendwie eine Brille brauchen, weil die Arme zu kurz geworden sind. Ich grüße alle, die mit irgendwelchen Leiden noch hier umgehen. Die Bibel sagt, es gibt eine Zeit, wo kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr da sein wird. Ist das eine Botschaft, die Hoffnung macht? Wenn es mit deinem Leben langsam zu Ende geht und die Körper langsam mehr und mehr anfangen zu quietschen, wo du sagst, okay, in jungen Jahren hatte ich keine Last mit, aber jetzt brauche ich einen AOK-Shopper, ja, sag ich, jetzt brauche ich so einen Rollator, jetzt brauche ich einen Rollstuhl, vielleicht kann ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Was ist, wenn dann diese Hoffnung groß wird? Mit Birol habe ich diese Woche noch mal kurz ausgetauscht über Dinge, die mich sehr bewegt haben, wo ich gerne weiterhin reinwachsen würde. Ich kenne drei große Vorbilder im Glauben, was dieses Leben auch in schwierigen Lebensphasen angeht. Das ist Miriam Savade, das ist Leni und eine Omi, die ihr alle nicht kennt. Ich war damals in der großen Krise im Südstern unterwegs und es war das erste Osterfest seit Jahren, wo ich niemanden hatte, wo ich in den Gottesdienst gehen konnte. Das war schwierig ohne Ende. Ich wollte auch nicht irgendwo in eine andere Gemeinde gehen. Also war die Frage, besuchst du Schwester X oder Y? Dann habe ich gedacht, naja, die liegt im Bett, die ist blind, schwerhörig. Das schon seit Monaten. Seit Jahren. Was kann ich denn sagen? Ich bin kein Krankenhausseelsorger. Ich bin ratlos. Und ich werde dieses Ostern nie vergessen. Wie ich zu der Frau kam, blind, nur im Bett liegend, da kam nur Dankbarkeit. Und während ich dort war, kam diese Gegenwart Gottes. Ich kenne kein Osterfest seit dieser Zeit, das das je hat toppen können. Du stehst da, bist im Raum mit jemand, der menschlich überhaupt nichts mehr leisten kann. Ein Stück ruhendes Fleisch, sag ich mal. Noch nicht mal Fernsehen gucken. Und der Heiland der Welt ist da. Und ich wusste, sie wird verwandelt werden und ich bin gespannt, sie im Himmel zu sehen. Dann kann ich ihr nochmal Danke sagen für die Ermutigung, die sie mir an dem Osterfest gegeben hat. In so eine Haltung möchte ich reinkommen, dass ich glaube, mein sterblicher Leib, um den ich mich alle möglichen nachts kümmere, dass ich gucke, dass ich mich gut eindiesel, damit ich nicht Abstand halten muss, dass ich ganz viel Pflege machen, was alles wichtig und gut ist. Und wenn ich das selbst nicht schaffe, dann habe ich eine Frau, die mir hilft. Aber das Wichtigere ist, wie weit bin ich innerlich bereit, ihm zu begegnen und verändert zu werden? Wann und wie geschieht das in der Auferstehung? Die Frage nach dem Wann hat die Jünger ja auch beschäftigt. Und Jesus sagt, ich gebe euch nur ein Zeichen, ein prophetisches Wort dafür. Es gebührt euch ja nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, aber ich gebe euch dieses Zeichen, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Sie heirateten, sie lebten ihr Leben. Und dann plötzlich gab's die Flut. Und wer wurde hinweggenommen? Die Guten Die wurden entrückt? Nein, die Schlechten. Das heißt, wenn die sogenannte Entrückung kommt, die Schlechten werden hinweggenommen und die Guten sind mit ihm zusammen. Auch das habe ich immer falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, da bleibt nur der schräge Busfahrer zurück. Der verschwindet. Der hat schlechte Karten. Aber ich komme ja mit dem Herrn Jesus zurück, um das Ganze zu regeln, den Bus weiterzufahren vielleicht. Damit die anderen Frommen dann auch noch nach Hause kommen. Aber vielleicht braucht man den ja gar nicht. Aber hier kann ich anfangen zu träumen in einer ganz anderen Art und Weise, die mich total entängstigt und total freisetzt. Mein Herr lebt, er ist auferstanden, because he lives. Aber jetzt kommt natürlich noch die entscheidende Frage, bin ich dabei? Hier gibt es so drei Dinge. Die erste, die kriegt Martha gestellt. Glaubst du das? Ist für mich sehr interessant, dass Martha nicht gesagt kriegt, gib mir acht. Als erstes tust du mal Buße, weil du dich innerlich beschwert hast, weil du zu spät gekommen bist. Und dann, außerdem müssten wir mal mit dir über dein Leben reden. Wie du mit deiner Schwester umgehst, das erkläre ich euch ja nochmal in einer anderen Geschichte. Außerdem hat Maria sowieso das bessere Teil, das wissen die Frommen auch. Nichts dergleichen. Sondern die einzige Eintrittskarte war, glaubst du, dass Jesus die Auferstehung ist und mit dir unterwegs sein will? Und hier stelle ich fest, die haben in der Regel alle ganz große Schwierigkeiten, weil wir diese Auferstehung und das Leben immer nach Grieneisen, also nachdem wir im Friedhof waren, rechnen oder nach der Herausraubung, um mal das andere Wort zu gebrauchen, ansehen. Aber wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, das fängt ja heute und hier vielleicht an. Beispiel. Es gibt den einen oder anderen, der hat mit ganz bestimmten Suchterscheinungen in seinem Leben zu kämpfen. Kommt nicht raus. Martin, du kannst da viel erzählen, wa? Du triffst ja immer welche Leute, die sind ganz schlimm, aber wir Frommen haben damit ja keine Probleme. Ja? Aber versteht ihr, wir sind gebunden in ganz bestimmte Lebenssachen hinein und dann kommt Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Komm zu mir, ich werde dich ins Leben hineinführen. Und dann stellst du fest, das ist gar nicht so einfach, da musst du umerzogen werden durch ihn. Vielleicht hast du ganz viel Schwierigkeiten mit deinem Charakter. Willkommen im Club, willkommen in meiner Lebenswirklichkeit. Du hast mich nie erlebt, wenn ich mal richtig ausgeklinkt bin. Gibt ganz wenige, meine Frau zum Beispiel. Ich habe das mal geschafft, eine Woche lang nicht mit ihr zu sprechen, nur weil ich so ausgeklinkt bin. Und dann stelle ich fest, ich will eigentlich so nicht sein. Das weiß ich ganz genau. Und dann habe ich diese Sache, auf der einen Seite bin ich so und sage, ich will das nicht und auf der anderen Seite sage ich, aber ich habe doch recht. Kennt ihr diese Sachen, wo euer Charakter euch so einholt, dass ihr euch nicht mehr im Griff habt? Und ich sage euch was, wenn ihr älter werdet und ihr oben die Lamellen langsam wie in Verkalkung nicht mehr so klappern, wenn du das nicht bearbeitet hast, das kommt zum Vorschein. Deswegen werden manche ältere Leute richtig biestig. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich will das vorher loswerden. Deswegen sage ich, ich brauche die Auferstehung hier innerlich. Ich brauche das, dass der Herr Jesus jetzt schon kommt und jetzt schon anfängt, mich innerlich zu recyceln, damit ich fertig werde für die Ewigkeit. Das fängt heute und hier an, wenn du anfängst, ihm zu glauben und zu vertrauen. Ich bin die Auferstehung und des Lebens. Das fängt heute an. Glaubst du das? Der Glaube hat natürlich die Sache, ich muss das wirklich ernst nehmen. Und deswegen bin ich bei der zweiten Sache, da ist vielleicht ein Pastor sein, der sagt, jetzt müssen wir mal einen Stein wegrollen. Du bist einer, der immer noch mit Lügen unterwegs geht. Du glaubst, dass du nicht wertvoll bist und du lügst auch andere deswegen an. Ich könnte ganz viele Sachen aus der Seelsorge hier weitergeben. Und du stellst dann wirklich fest, wenn du vor Gott stehst, du bist nicht fertig. Und da muss mancher Stein weggerollt werden. Das sind dann liebe Geschwister, die sagen, gib mal acht, ich bete für dich. Das sind dann Liebe da, die dich ermutigen und sagen, gib mal Acht, das müsste anders gehen. Das sind ganz viele da, die diesen Stein wegrollen. Und dann bleibt noch eins, dass Jesus dann ins Grab hineinruft. Was hat er gesagt? Ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Jetzt bin ich bei Lazarus, den muss ich euch ja natürlich auch sagen. Ich stelle mir vor, ich wäre Lazarus. Ich habe das gerade hinter mich gebracht, den Sterbeprozess, vielleicht ist er an Magenkrämpfen gestorben, vielleicht hat er Giftpilze gegessen, ich weiß es nicht, er war jedenfalls tot. Er hatte vielleicht sogar einen Blick in den Himmel, er konnte vielleicht die Perlentore schon sehen. Und jetzt kommt dieser komische Jesus und sagt, komm wieder raus, da muss ich ja nochmal da durch. Ich habe gedacht, wenn ich Lazarus wäre, ich hätte gesagt, lass mich liegen. Lass mich liegen. Ich will das nicht. Ich bin gut genug, das ist eine gute Position. Ich bin gut eingewickelt, es ist warm. Aber so sind wir manchmal auch. Ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt mal richtig über Sünde reden würde, was alles Sünde ist. Sünde darf man ja heute kaum noch sagen. Ja, man muss ja Verfehlungen so sagen, das ist ein Erziehungsfehler oder was weiß ich. Weil meine Mutter so grausig war oder mein Vater, deswegen konnte ich nicht anders. Und wenn meine Frau mich mehr lieb gehabt hätte, wäre ich auch nicht so entartet. Ja, versteht ihr? Ich kann die Schuld immer woanders hinschieben, aber Sünde ist Sünde. Da müssen wir in der Bibel lesen. Und da kann man ganz bestimmte Dinge wirklich bei Namen nennen, die man heute kaum noch bei Namen nennen kann. Ich sag mal, Thema Sexualität. Die Bibel sagt, Homosexualität ist Sünde. Schon gefährlich heute zu sagen, nicht? Es ist so. Und dann kann ich ganz viele Dinge aufzählen. Geiz, Undankbarkeit. Undankbarkeit ist Sünde. Und ich frage mich manchmal auch in unserer christlichen Gesellschaft, wie undankbar sind wir manchmal mit unserer Regierung? Sei froh, dass du jetzt nicht irgendwo in Zentralafrika lebst. Ich bin manchmal undankbar, wenn ich über Bahnverbindungen, nun fahre ich ja keine Bahn, ja, aber ich bin manchmal undankbar, da die Straßen so voll sind. Ich habe manchmal lose gesagt, den Frauen müssten wir den Führerschein wegnehmen, dann hätten wir eine freie Fahrt. Ja, merkt ihr so, ja, ich meine, man denkt dann natürlich anders, man sagt, warum müssen die ganzen hier so rumfahren, während ich fahren will, ja? Verstehst du? Ich mache dann lustig, das ist weg damit. Aber Undankbarkeit ist Sünde nach der Schrift. Wann hast du das letzte Mal für unsere Regierung gedankt? Wann hast du das letzte Mal für die BVG gedankt? Der Bus ist einfach weggefahren. Ja, in Afrika wird es jetzt einen Tag warten, bis der nächste käme. Wie dankbar bist du für deinen Körper? Oh, ich muss unbedingt abnehmen. Ja, stimmt, aber sei doch erstmal dankbar, dass du überhaupt einen hast. Keiner sieht so rund aus wie du. Ja, verstehst du? Undankbarkeit ist Sünde. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Komm raus, komm raus, komm raus, ich will dein Leben neu machen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, dass du hier schon verändert wirst. Was für ein Ding, was für ein Ding. Er befreit, wenn du willst, von Sünden, er befreit, wenn du willst, von Süchten, er befreit dich von deinen Egoismen, ja, das wäre ja schon wieder Sünde, er sagt, komm heraus. Und die Frage ist, hörst du seinen Ruf und kommst raus? Er lebt doch hier schon mal ein Stück Entrückung, dass du rausgerissen wirst aus irgendwelchen komischen Dingen. Und der Jesus sagt, okay, ich bin derjenige, der für dich da ist. Because I live. Und hier komme ich wieder zu meinem Anfang zurück. Als Mose diese Vorstellung hört, ich bin, da kriegt er gesagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, die im Grab lagen, die gebunden waren. Und ich bin eins mit diesem Elend geworden, dass sie leben können und volle Genüge haben. Was für ein Ding. Und wenn du heute bist, hier bist und sagst, ich möchte diese Auferstehung hautnah wieder ganz neu erleben. Ich brauche diese Berührung von ihm. Oder wenn du bisher nie glauben konntest, dass es wirklich so ist, solange du nicht rauskommst aus dem Grab, solange du nicht seine Stimme hörst, wird es nicht gehen. Und dann bleibt der Rest, das geht uns dann als Gemeinde an. Dann muss er freigebunden werden, nicht nur der Stein weggerollt. Eigentlich hatte ich heute gedacht, ich mache mit den Kindern mal so ein Mumienwickeln. So ein Kind stellt mir hin und dann zwei Kinder und dann müssen die mit Toilettenpapier sich als Mumie, damit ich auch ein Bild habe für euch. Aber versteht ihr, dann kannst du natürlich mit dem Klopapier auch nach Hause gehen oder du kannst es runterreißen und sagen, jetzt ist Freiheit da. Und das ist eine Sache der Gemeinde. Da sind wir bei dem, wo am Anfang gesagt wurde, wir sind Glieder in der Gemeinde, dass wir einander ermutigen, nicht platt machen, sondern sagen, jetzt kommt die nächste Charge weg, jetzt kommt die nächste Charge weg. Wir pulen dich frei, damit du wieder leben kannst. Kommt das Lobpreisteam und sagt, wow, ihr könnt schon mal kommen für ein Lied, das ist jetzt schon da. Dann pult ihr das frei und sagt, es ist Gnade, es ist Leben da, die Fülle. Und das ist eigentlich meine Botschaft für uns, wenn Jesus sagt, ich bin, dann macht er das an einer Sache deutlich, die nachvollziehbar ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dieses Leben fängt heute und hier an und endet in der Ewigkeit. Wenn er die Gräber auftut, wenn er uns herausreißt, sein Liebesatem uns entgegenkommt, kommt in den Lüften, wie gesagt wird. Und dann mit ihm auf die Erde kommen und mit ihm unterwegs sein dürfen. Alle Zeit gemeinsam. Was für ein Ding. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er erscheinen wird. So sagt es Hiob. Das Lobpreisteam singt mit uns jetzt ein weiteres Lied. Und in dieser Zeit würde ich euch gerne ermutigen, wenn du sagst, ich brauche dieses Leben ganz neu, dann komm aus deinem Resignationsgrab heraus. Ja, ich will es noch einen Punkt konkret machen. Es gibt so manche Sachen, die nehme ich mir dann am Silvester vor, die ich ablegen will. Und am 2. Januar habe ich das schon wieder, dass es mich wieder einholt und ich stelle fest, ich bin Wiederholungstäter. Muss freigebunden werden, muss losgelöst werden. Es ist heute Gelegenheit. Gott ist gegenwärtig, er ist auferstanden und er lebt. Und deswegen kann ich ganz bestimmte Dinge ihm sagen und kann hören, ich komme aus dem Grab raus, dass du mich ganz neu berührst. Ich komme raus aus meinen Selbstzweifeln. Ich komme raus aus meiner Undankbarkeit. Ich will ganz neu dieses Leben von dir entgegennehmen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Während wir dieses Lied singen oder du vielleicht nur zuhörst, kannst du mit Jesus reden. Ich erlaube dir das ausnahmsweise. Du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich glaube, dass du der Christus, der Messias bist. Dass du auferstanden bist und lebst und dass du selbst mit mir zurechtkommst. Amen.